Also gerade am Land ist es, glaube ich, noch viel schlimmer als vielleicht in der Stadt. Ich meine, es gibt auch sicher Ecken in der Stadt und Leute, die mich so nicht mögen, gibt es überall. Aber ich glaube, am Land ist man einfach, vor allem in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, nicht wirklich in Berührung gewesen mit solchen Menschen, weil da gab es kein Instagram, da gab es kein TikTok. Es gab gerade mal eine Conchita Wurst, die im Fernsehen war und erfolgreich war, was schon eine Sensation war für damals. Aber so queere Rollenbilder in der Öffentlichkeit gab es einfach nicht, Vorbilder. Und deswegen, glaube ich, war eher der Gedanke, okay, versteck's lieber, weil sonst wird's für dich schwierig.
Ist nicht nur Glamour, Glitzer und Drama. Ich würde fast sagen, es ist irgendwas zwischen Rebellion und Revolution. Dazu und noch über vieles mehr spreche ich heute mit der Berliner Drag-Künstlerin, Podcasterin und Party-Queen Miss Ivanka T.
Hallo! Grüß dich. Hey. Mein Gott, Ricarda, Hallöchen!
Gute Anmoderation, sage ich dir direkt. Du hast richtig viele Claims direkt da reingehauen, die wir zu besprechen wissen.
Die Latte hängt hoch, im wahrsten Sinne des Wortes heute. Wie willst du angesprochen werden? Miss Ivanka? Miss?
Schau, ich bin jetzt so frech und ich komme aus Österreich und habe gelernt, wir geben uns gern selber unsere Titel. Deswegen heiße ich Ikone, Legende und Sensation Miss Ivanka T. Das ist jetzt das Branding geworden.
Kurz und knackig, würde ich sagen.
Kurz und knackig.
Absolut.
Jeder weiß Bescheid sofort, deswegen ja.
Wo bist du gerade eigentlich?
Ich bin tatsächlich gerade in Hamburg. Ich sitze im Hotelzimmer in Hamburg in Full Drag an einem Sonntag um 13 Uhr, weil wir gesagt haben, wir machen das jetzt mit Video. Und ich habe mir gedacht, hey, come on, für die lesbische Sichtbarkeit schmeiß ich mich jetzt auch in Drag an einem Sonntag. Das ist es einfach so.
Wie lange hast du gebraucht, Hand aufs Herz? Wie lange hast du gebraucht?
Hand aufs Herz heute, 1,5 Stunden.
Das geht total klar. Das geht total klar. So viel Zeit brauche ich die ganze Woche nicht für mich, um mich irgendwie in Schale zu werfen. Ich brauche so im Schnitt 15 Minuten schnell duschen, alles Haare ganz schnell gemacht. Die hängen dann so wie Sauerkraut runter, aber egal. Ja,
ja. Was machst du so? Was ist so deine Routine? Was ohne was gehst du nicht aus dem Haus?
Ich habe noch nie gefragt, was meine Beauty-Routine ist. Das finde ich total schön, dass mich endlich mal jemand fragt. Ich habe darauf gewartet seit 5,5 Jahren. Oder? Ich mache einfach, tatsächlich habe ich gerade, ist mir mein Make-up ausgegangen. Grüße an Nix, by the way. Ich bräuchte Neues. Und ich habe mir heute einfach nur einen Abdeckstift unter die Augen gemacht, verreibt das so ein bisschen mit Fingern, darf man ja eigentlich auch nicht.
Mit den Fingern, ja.
Und mach, wie heißt das, hier, Brush, nee, wie heißt das für die?
Mascara,
richtig, genau. Das war's. Also so sehe ich zumindest, das schaffe ich zumindest, nicht krank auszusehen. Ich sehe nämlich immer sehr, sehr mitgenommen aus, wenn ich nichts an Make-up mache. Insofern, ich glaube, das ist wirklich, also ich werde daran zugrunde gehen, wenn ich jeden Tag mit einer filigranen Art und Weise mir irgendwie so einen Lidstrich machen müsste, da würde ich total irre werden. Das kann ich noch nicht mal, das ist Malen nach Zahlen, kann ich ja noch nicht mal. Wie soll ich das denn?
At this point ist es bei mir auch Malen nach Zahlen. At this point ist es einfach, okay, ich weiß, wo welche Farbe hinkommt. Wir variieren vielleicht so ein bisschen in der Nuance der Farbe und des Tages, aber der Rest ist immer das Gleiche. Und das Schöne ist, ich habe, glaube ich, mein Gesicht so sehr komplett entfernt von allem Menschlichen, was dem im Weg stehen könnte. Ich habe keine Augenbrauen mehr. Ich lasse mir jetzt den Bart lasern. Deswegen, ich glaube, alles, was im Weg stehen könnte, dieses Malen nach Zahlenbildes, ist weg. Es ist wirklich eine blanke Leinwand an diesem Punkt. Ich habe auch kaum mehr Haar am Kopf. Deswegen ist es wirklich
Error 404. Hast du irgendwas machen lassen eigentlich bei dir? Hast du irgendwas operativ machen lassen?
Also ich habe mir zweimal versucht, das Doppelkinn wegmachen zu lassen, weil mich das wahnsinnig genervt hat. Einmal mit dieser Fettwegspritze kann ich absolut nicht empfehlen. Und einmal habe ich das so mit diesem Eisen gemacht, mit diesem Vereisen, wie man das nennt, wie man das so, hat auch absolut nicht funktioniert. Und ich habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen vor 6 Jahren, aber nur so halbes Milliliter Ding rein und ja.
Okay, genau. Und warst du happy damit? Oder, also ich meine, wenn das Doppelkinn wiederkam, warst du wahrscheinlich dann nicht so happy damit?
Na, also das Doppelkinn. Ich sag dir, am Ende glaube ich, das sind alles so Sachen, diese Spritzen und diese ganzen Dinger, die funktionieren manchmal nicht. Da kann man sich nicht sicher sein, wenn man es wirklich weghaben möchte, wenn man es ernst meint. Und wenn man das deswegen tut, weil man selber das möchte, dann lieber richtig zum Arzt und dann richtig durchziehen. Dann investiert man lieber mal Geld.
Ich habe auch letztens überlegt, ob ich mir mal so Hyaluron irgendwie hier so eine Zornesfalte reinspritzen lassen würde, weil die ist schon sehr aufgeprägt in letzter Zeit. Aber ich glaube, so grundsätzlich würde ich nichts an mir machen lassen, weil ich habe ja viel zu viel Angst vor irgendwie Skalpellen und Blut und so. Aber vielleicht so mit 70 würde ich mir vielleicht nochmal die Titten straffen lassen.
Ja, mein Gott, wenn du das fühlst, do it, ganz ehrlich. Herr Hammer,
Ja, und ehe die irgendwie so zum Schal werden im Winter, dass ich mir die über den Hals, über die Schultern werfen kann, würde ich die schon lieber machen lassen. Also nur fürs Gefühl dann einfach.
Ich als eine Person, die nicht sonderlich viel Erfahrung mit Brüsten hat, kann dir sagen, ich bin mir sicher, Brüste sind schön, egal wie sie sind. Und wenn du sie einfach über den Hals werfen möchtest, ist das auch ein guter Moment.
Du hast deinen Text gelernt, definitiv.
Naja.
Vielleicht an dieser Stelle eine kleine Einstiegsanekdote zu uns beiden. Wir sind Teil eines größeren Projektes, das bald startet. Wir dürfen aus vertragsrechtlichen Gründen nichts erzählen, sonst droht uns 15 Jahre Haft irgendwo in einem Sicherheitstrakt in Thailand. Fußwesseln aus Eisen und, weiß ich nicht, eine Schüssel Reis pro Tag. Egal. Aber wir haben uns da kennengelernt innerhalb dieses Projektes. Wir haben uns jetzt vor kurzem in Wien getroffen und das hat total Spaß gemacht. Und da haben wir uns gedacht, ey, komm, dann machen wir mal eine Podcast-Folge zusammen. Und ich finde ganz, ganz toll, was du machst, by the way.
Dankeschön.
Du bist Teil eines Podcast-Duos.
Yes.
Gag der Podcast. Meintet ihr eigentlich Gaga der Podcast oder habt ihr einfach wirklich tatsächlich Gag der Podcast?
Ich muss dich direkt fragen, wie vertraut bist du mit Drag-Sprache?
Darum habe ich dich eingeladen, ich möchte dazulernen, sagen wir es so.
Okay, gut. Naja, es gibt so dieses amerikanische Gag im Sinne von Gagging, die Kurzform. Und Gagging ist ja dieses Gasping nach Air, dieses, weißt du, wenn du so, oder wenn du so begeistert bist, dass du keine Luft mehr kriegst, Gag.
Ja,
und wenn irgendwas so wahnsinnig extremst beweihräuchernd für deine Seele ist, wenn du was wahnsinnig toll findest, wenn du was so explosiv gut aussehen findest, dann sagst du Gag, weil dir die Luft wegbleibt, so toll ist das. Gag. Und dann dachte ich so, bei uns ist manchmal so, wir erzählen schon so Anekdoten, wo vielen Leuten wahrscheinlich die Luft wegbleibt, aus verschiedensten Gründen. Und habe ich gesagt, Gag, it's a Gag.
Oh.
Und dass es im Deutschen nebenbei auch noch die Kurzform vom Witz ist, ist natürlich auch ein netter Side-Fact. Aber am Schluss ist es einfach Drag-Language. Und früher habe ich dieses Wort voll oft benutzt, aber ich finde, Drag-Sprache wird jetzt inflationär so oft benutzt, auch von Leuten, die absolut keine Ahnung davon haben. Ich meine, Slay ist jetzt eines der Vorschläge fürs Jugendwort des Jahres, wo ich mir denke, how did this happen? Seit wann sind jetzt die heterosexuellen Jugendlichen so an queerer Drag-Kultur interessiert, dass sie die Wörter nehmen?
Ist das für dich eher eine Bedrohung oder findest du es gut?
Ich glaube, wenn was Mainstream wird, ist es nie was Schlechtes, wenn aber auch im Sinn bleibt, woher diese Sachen kommen.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Leute, die das Slay jetzt benutzen, letztens war ich mit den Elevator Boys in Los Angeles und da hat jemand meinen Look, also Bene hat meinen Look angeschaut und hat gesagt, der Look ist ein richtiger Slay. Und dann habe ich geschrien. Ich war so, what the fuck, warum sagt mir jetzt der Elevator Boy, dass ich ein Slay bin? Das fand ich so skurril in dem Moment. Aber dann dachte ich wieder, hoffentlich weiß er, dass das so ein bisschen Drag-Lingo ist und dass es so ein bisschen einfach queer ist. Und wann die das wissen, dass das daher kommt, dann bin ich total fein damit.
Aber
wenn
wissen die
das?
Komplett,
ja, das ist halt das Ding. Ich
glaube,
das
weiß man halt nicht. Ich hätte es nicht gewusst, tatsächlich. Was ist noch Drag-Sprache? Slay? Was haben wir noch?
Drag ist ja super amerikanisch mittlerweile. Du sagst ja sowas wie Slay, du sagst sowas wie Sis, du sagst sowas wie Death Drop ist sehr dragig. Oder du sagst Living, oder du sagst Tea, oder Shade, oder Gag, oder was ist denn jetzt sowas wie Slay the House Down Boots?
Ich wissen auch, ist Drag, ist die Kurzform ein Akronym und heißt Dressed as a Girl, oder?
Ja, du kannst sagen Dressed as a Guy oder Girl, das ist dann, das G steht ja dann für alles. Aber ich glaube, ursprünglich kommt es ja, soweit ich das jetzt richtig gehört habe, aus dem Theater, wo man früher aus einer misogynen Art und Weise Frauen nicht erlaubt hat, auf der Bühne zu stehen und dann neben den Rollen, wo ein Mann das übernehmen musste, gestand Drag-Rolle. Also ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Und es ist ja ganz witzig, dass wir das jetzt so komplett weit weg von diesem Misogynen rausgeholt haben und jetzt als eine Kunstform für alle darstellen, wo man Geschlechterrollen komplett aufbricht und drauf scherzt.
Wie war das? Du bist in Österreich aufgewachsen.
Oh ja.
In einem kleinen Dorf, das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. wie war das für dich eigentlich? Also wie war deine Kindheit und an welchem Punkt hast du gemerkt, okay, Drag ist irgendwie mein Ding oder zumindest irgendwie Crossdressing ist irgendwie mein Ding. Mhm. Wie bist du aufgewachsen?
Ich glaube immer, dass das Ding war, bis zu einem gewissen Alter war ich komplett frei in dem, wie ich war und habe auch nie darüber nachgedacht. Und ich glaube, andere Leute haben vielleicht darüber nachgedacht, aber niemand hat mir gesagt, was ich zu tun habe oder zu lassen. Und ab einem gewissen Alter, nämlich glaube ich, wenn man anfängt in der Schule zu merken, dass es ein gewisses Bild für Männer und ein gewisses Bild für Frauen gibt in der Gesellschaft, dann fangen erst die Probleme an. Es gab so die Zeit vor den Problemen, wo im Kindergarten no one cared. Alle waren frei. Also ich habe es jedenfalls nicht bemerkt, was Leute das beschäftigt hat. Und dann gab es diesen Zeitpunkt, da kann ich mich sehr erinnern, wo Leute zu mir gesagt haben, du musst jetzt so sein, du musst so sein. Und ja, ab dem Zeitpunkt, wo mir erzählt worden ist, wie ein Mann zu sein hat, und das ist am Land nun mal sehr, sehr klar strukturiert, da gibt es halt den Mann und da gibt es die Frau, das ist halt einfach so, war mir bewusst, dass ich ab jetzt aufpassen muss, wie ich gehe, wie ich rede, was ich tue, mit wem ich mich umgebe. Und mir war bewusst, dass ich zwei Optionen habe. Entweder ich werde von Leuten dafür gehandelt, wer ich wirklich bin, und habe eine Horrorzeit, und das ist leider so traurig, wie es bei mir halt damals war. Ich glaube, mittlerweile ist es zum Glück anders. Oder ich versuche, die Zeit so gut wie möglich zu verstecken und gehe zum Militär, wo ich dann auch war, mache männliche Dinge, gehe zu den Pfadfindern, zur Freiwilligen Feuerwehr, zur Blasmusik und mache halt diesen ganzen Bums mit und versuche, meine Allies zu finden. Und die habe ich zum Glück gefunden. Auch wenn es Allies im Sinne waren von, die wussten jetzt nicht offiziell, dass ich schwul war, weil ich glaube, es war kein großes Geheimnis. Aber ja, ich glaube, das war am Schluss das Gute, dass ich einfach richtig gute Freunde hatte.
Aber du hast dich für den Weg entschieden, der quasi dir vorgelebt wurde oder der dir empfohlen wurde, nenne ich es jetzt mal, diesen männlichen Weg, in Anführungszeichen. Ja. Was würdest du sagen, was hat das mit dir gemacht? Ich meine, irgendwie haben wir alle, die Teil der LGBT-Community sind oder die queer sind, haben wir alle irgendwie viel krasser an sich selbst gezweifelt. Ne? Wir haben alle irgendwie uns viel mehr hinterfragt als viele andere Menschen, die jetzt ein heterosexuelles Leben führen. Was hat das mit dir gemacht, dieses deine Identität zu hinterfragen?
Ich glaube, es gab mehrere Dinge in meinem Leben, die mich sehr geprägt haben. Einerseits kann ich mich sehr erinnern, und ich glaube, er hat es auch nicht böse gemeint, ich zitiere es trotzdem immer gerne. Mein Vater hat mal zu mir in Hamburg lustigerweise gesagt, Niklas, und ich glaube, da war ich 13, 12, da wusste ich noch nicht, dass ich schwul bin, da wusste ich nicht, was schwul wirklich bedeutet. Da hat er zu mir gesagt, wenn du schwul sein musst, dann sei wenigstens nicht so tuckig. Und das hat mich so zurückgeworfen, weil das mir gesagt hat, im Prinzip hat er gesagt, okay, wenn du schon sein musst, dann zeig's wenigstens nicht überall. Und das war so ein Moment, wo ich ab dem Zeitpunkt immer daran gedacht habe, okay, komme ich jetzt gerade tuckig rüber? Darf ich schwul sein, aber nur dann, weil man es mir nicht anmerkt? Und dann fängst du an, die ganze Zeit an deinem Charakter zu zweifeln und daran zu zweifeln, dass es gewisse erlaubte Schwule gibt und gewisse unerlaubte Schwule. Und das hat sich auch in meiner Zeit in Österreich, als ich offen schwul gelebt habe, sehr durchgezogen. Weil ich war für die Gesellschaft zu schwul, ich war für die Schwulen zu feminin. Und dann war es immer so Abstufung. Weißt du? Boah, und das hat das dann, glaube ich, einfach Berlin gebraucht. Das klingt jetzt blöd, aber es gibt.
Lustigerweise habe ich so eine ähnliche Anekdote. Mir wurde gesagt, ich würde das nicht erzählen mit dem Lesbischsein, öffentlich. Mhm. Du willst ja noch einen guten Job haben später.
Ja.
Da habe ich noch gedacht, okay, was das bedeutet, wenn ich das sage, dass es negative Konsequenzen hat oder dass es einen Einfluss auf meine Zukunft hat. Und das
aber
ist ja schon
krass. Hast du manchmal das Gefühl, ich kenne jetzt sehr viele Lesben, die öfters sowas hören wie, die sind zu feminin für eine Lesbe? Hast du das zum Beispiel auch manchmal?
Das habe ich auch tatsächlich. Bei mir haben Leute gesagt, du kannst doch gar nicht lesbisch sein, du hast doch lange Haare und du magst doch, du hast doch deine Nägel sind doch lackiert, was ist da denn los? Also befindest du dich in der Krise, entscheid dich mal. So. Ja. Und dann dachte ich so, hä, warum? Also, aber an diesem Punkt kommst du ja erst gar nicht, dass du Sachen hinterfragst, sondern du gehst erstmal davon aus, okay, ich kann das nicht machen. Lesbisch sein oder schwul sein bedeutet tuckig. Oder lesbisch sein bedeutet, ich muss in einem Flanellhemd einen Reifen wechseln die ganze Zeit. So, ja.
Auch und wenn ich mir die Vorstellung, dich im Flanellhemd, während du Reifen wechselst, ist schon eine ziemlich gute, sag ich dir.
Das sieht gut aus. Nur, dass der Reifen dann nicht dran ist, dass du dann keinen Meter mehr fahren kannst damit. Nee, aber, und das ist so krass, ne? Das sind diese vorgeprägten, diese Bilder, die existieren gesellschaftlich. Und dass man die hinterfragt, da kam ich auch erst sehr, sehr spät dahinter. Aber wie ist das dann weitergegangen? Also dein Papa hat dir das gesagt, aus Gründen, ich höre irgendwie raus, dass du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast.
Ja,
sonst, ne?
Also mittlerweile schon. Ich glaube aber, dass es einfach für meine Eltern eher so ein bisschen die Angst war, wie du schon so schön gesagt hast, dass man dann keinen Job findet, dass man, wenn man so ist, diskriminiert wird in der Gesellschaft, was ja auch teilweise stimmt. Also gerade am Land ist es, glaube ich, noch viel schlimmer als vielleicht in der Stadt. Ich meine, es gibt auch sicher Ecken in der Stadt und Leute, die mich so nicht mögen, gibt es überall. Aber ich glaube, am Land ist man einfach, vor allem in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, nicht wirklich in Berührung gewesen mit solchen Menschen, weil da gab es kein Instagram, da gab es kein TikTok. Es gab gerade mal eine Conchita Wurst, die im Fernsehen war und erfolgreich war, was schon eine Sensation war für damals. Aber so queere Rollenbilder in der Öffentlichkeit gab es einfach nicht, Vorbilder. Und deswegen, glaube ich, war eher der Gedanke, okay, versteck's lieber, weil sonst wird's für dich schwierig. Und ich glaube auch, dass meine Eltern, als ich nach Berlin gezogen bin und sie gemerkt haben, wie offen ich mit meiner Sexualität umgehe, das nicht akzeptieren wollten, sondern eher Angst haben, ich kriege jetzt AIDS, kriege keinen Job und sterbe. Und das war so ein bisschen dieses Bild, was die Leute halt alle im Kopf hatten. Naja, aber das ist so, was die Leute gedacht haben.
Ja.
Na, das ist der, also meine Eltern sind auch in den 80ern, 70ern groß geworden mit gewissen Sachen, die halt einfach passiert sind und haben sich auch absolut nicht in die Richtung gebildet, because they didn't care. Und ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel Positives in ihrer Weltanschauung anstellen können, indem ich einfach nur ich selber bin und nicht indem ich ihnen auch zeige, hey, ich kann mit dem, was ich tue, auch Geld verdienen und davon leben.
Haben deine Eltern sich eigentlich mal informiert so zum Thema Drag? Weil bei meiner Familie ist das immer, habe ich das Gefühl gehabt, hätte es gebraucht. Einfach mal so ein Ratgeber in 10 Schritten in die Homosexualität oder wie die alle heißen. einfach mal zu lesen und zu gucken, ah, das ist ja gar nicht so scheiße, das ist ja gar nicht so schlimm. Oder haben die sich das immer, ist das so ein bisschen ausgeklammert gewesen in deiner Familie?
Du, das Ding ist, mein Vater war Radiomoderator, das heißt, er war dadurch, dass er im Öffentlich-Rechtlichen war, eh schon in der Medienwelt sehr unterwegs.
Also Medienvogel.
Ja, was der so hat, der mit Medien arbeitet. Und hat halt aber trotzdem so Leute gekannt wie Olivia Jones, wie damals noch Lilo Wanders. Und das waren ja trotzdem, ich sage jetzt diesen Ausdruck, den ich nicht so gern benutze, richtige Paradiesvögel, hat er immer gesagt. So. Und der fand das richtig toll, aber auch nur, weil die halt einfach extrem bekannt waren, extrem erfolgreich, entertaining. Aber wenn du dir das dann für dein Kind vorstellst, ist es ja schon nochmal was anderes. Und das hat er mich
ganz
auch
andere Nummer.
Sehr spüren lassen, ja.
Eine ganz andere Nummer. Ah, okay, das heißt, er hatte per se jetzt nicht diese internalisierte Homo-Negativität, sondern es war halt das eigene Kind und man hat sich...
Genau.
Ja, aber ich verstehe den Gedanken. Ich verstehe den Gedanken
auch.
Das habe ich, weil es ist etwas, was vielleicht gesellschaftlich irgendwie beäugt wurde, stärker früher, und du bist auch aus der Norm gefallen.
Ja.
Es ist etwas, was du irgendwie erklären und einordnen musstest früher. Heute ist das ja nochmal eine andere Geschichte. Und natürlich macht man sich Gedanken als Eltern um das eigene Kind. Aber am Ende des Tages...
Das will man dann am Ende. Das Wichtigste für sein Kind ist, dass es dem gut geht. Und wenn man das Gefühl hat, es gibt hier was im Raum steht, was dem Kind theoretisch für Leid zuführen könnte, was es ja auch tut, Plot Twist.
Ja.
Ja, dann hat man halt Angst davor.
Wie lange hast du in Österreich in dem Dorf gewohnt, bei deinen Eltern? Also mit 18 ausgezogen oder früher? Oder
genau,
später?
Also ich bin mit 18 zum Militär nach Wien. Dann 6 Monate in Wien beim Militär und muss auch sagen, das war so eine Zeit, wo ich extremst versucht habe, alles zu verstecken, weil das Militär auch so ein Ort ist, der einfach ein wahnsinnig männlich dominierter und nicht nur männlich, sondern von Männlichkeit dominierter Bereich ist, wo auch, sagen wir mal, feminines Auftreten direkt als Schwäche gezeigt wird und wo du auch so Sachen hörst wie, warum sind hier Schwule beim Militär und bla bla bla. Also das habe ich dauernd gehört. Ich war da schon schwul, also ich habe da einen Boyfriend, ich habe es aber niemandem gesagt. Mhm. Was ich im Nachhinein sehr schade fand, übrigens bei dem Projekt, wo wir beide drin sind, wird darüber auch gesprochen, weil nämlich ich beim Militär war mit jemandem, der auch schwul war, und wir haben uns aber beide nicht voreinander geoutet, weil wir einfach wahnsinnig Angst davor hatten. Und im Nachhinein finde ich es richtig schade, weil ich glaube, man hat es so gemerkt, man hat sich's aber nicht getraut auszusprechen, weil man dachte, um Gottes Willen, da gibt's ja schon noch die Option, dass es dann nicht so ist. Und dann stell dir vor, dann hast du es ja gesagt und wir hatten nie den Mut, das zu sagen. Mhm. Und am Ende fand ich es richtig, richtig schade, weil man so viel schöner und eine angenehmere Zeit gehabt hätte, weil man nicht immer diese ganze Angst hätte.
Ja, und es hätte einem mehr Halt und Stabilität während der Zeit auch gegeben irgendwie. Ne? Hattest du so Techniken, wie du was versteckst vor den anderen? Also wie du deine Homosexualität vor anderen irgendwie verbergen hättest?
Ja, weißt du, was witzig ist? Ich glaube, was bei mir sehr hilft, ist Dialekt. Desto heftiger ich Dialekt geredet habe, desto mehr dachte ich wirke heterosexuell. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Ja, ich bin ja so ein bisschen, was der, ich bin ja Bauer. Ich komme wirklich vom Land neben dem Bauernhof.
Ah,
mein Dialekt
okay.
ist ja eigentlich richtig, richtig tief. Und wenn du richtig heftigen Dialekt redest, in meinem Kopf hört sich das sofort äußerst heterosexuell an. Ich weiß allen warum. Aber das hat für mich dann so einen straight touch. Und deswegen kaum war ich irgendwie so in einem Bereich, wo ich das verstecken musste, war auf einmal der Bauer da. Und dann habe ich halt so geredet und dann war ich was dead und hat es keiner mehr gemerkt. Ja, und dann haben wir doch dann rede ich Dialekt. Ja.
Krass.
Ja, für mich war das Hochdeutsche damals dieses echauffierte, wienerische, dieses schicke, war sofort irgendwie so ein Verdachtsmoment von schwul. Und dann war so eine.
Hattest du zu dem Zeitpunkt, als du beim Militär warst, schon das Bedürfnis, Drag zu machen, dich in Drag anzuziehen oder Drag zu performen?
Boah, Drag war eigentlich für mich immer so total, das klingt jetzt blöd, aber so richtig abstoßend im Sinne von, würde ich nie machen. Aber glaube ich auch, weil da war innerlich so ein bisschen die internalisierte Homophobie, wo ich dachte, okay, wenn ich das noch mache, das ist zu viel.
Ohne Witz, das haben ganz viele Menschen der queeren Community haben eine internalisierte Homo-Negativität oder Homophobie. Ja. Also das ist so konträr, so paradox eigentlich.
Man hat das so gelernt. Wenn ich jemanden mit lackierten Fingernägeln gesehen habe, habe ich zu meinem Boyfriend damals gesagt, das finde ich jetzt aber nicht schön, das ist mir zu viel, das finde ich, weißt du, weil ich eigentlich innerlich eifersüchtig war, dass ich mich nicht traue, das zu machen. Und dann war ich so, okay, ich rede mir jetzt so lange ein, dass das zu schwul ist, dass das nicht akzeptiert wird, um mir selber damit zu sagen, hey, dann musst du es ja eh nicht machen. Aber wenn ich eigentlich gewusst hätte, hey, du möchtest es einfach nur selber machen und hast Angst davor und deswegen tust du so, als ob du es blöd findest. Ich glaube, das ist bei sehr vielen homophoben Menschen auch so, dass sie internalisierte Homophobie haben, weil sie an sich vielleicht sogar selber ein Fünkchen Homoerotik in sich tragen und dann Angst davor haben, das zuzulassen.
Ja, glaube ich auch.
Putting it out there.
Glaube ich auch.
Naja, Drag kam dann mit mir, weil ich war... Also mein Ex-Freund und ich, wir wohnen immer noch zusammen, wir verstehen uns immer noch herrlich, der war ein richtig großer RuPaul's Drag Race Fan und das ist so diese klassische Historie von, gut, es gab Drag Race, es ist irgendwie so nach Deutschland geschwappt, das war noch die Zeit, wo es nur in Amerika war und er hat dann immer Lust gehabt, das zu starten, aber er ist einfach ein super introvertierter, schüchterner Mensch und ich glaube, Drag ist einfach sowas, wo man so ein bisschen eine Extrovertiertheit mitbringen muss, um einfach mal rauszugehen. Es gibt einem natürlich auch viel Power, wenn man es mal macht, es gibt einfach ganz viel Confidence, wenn Leute dir sagen, dass du gut aussiehst, aber er hat immer Angst davor gehabt und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, Leon, ich mach's auch, wir machen es gemeinsam und dann sind wir ein Drag-Couple geworden.
Ach krass, okay. War das komisch in dem Moment, als du das erste Mal dich im Spiegel angeguckt hast und gesehen hast, okay, das ist jetzt Miss Ivanka T?
Ja, es war vor allem, also wenn ich mir die Bilder ansehe, habe ich schon, also ich meine, ich hätte mich nicht in den Club reingelassen, ich sagte, bis jetzt. Also, na, und es war so, für mich war das auch nicht unbedingt das Ziel, einfach gut auszusehen oder es gab kein Ziel, Hauptsache ich mach mal irgendwas ins Gesicht und gib ihm damit die Möglichkeit, da hinzugehen. Also ich hatte nie wirklich den Anspruch, gut auszusehen, was man auch sehr sieht. Mittlerweile, Drake hat sich ja so verändert. Drake ist ja mittlerweile vom Anspruch her ganz ein anderer. Die 18-Jährigen schauen aus wie die größten Divas, die sind gepainted, das ist ein Wahnsinn. Die haben alle Drag, das kostet Tausende von Euros. Ich frage mich überall, wo die das Geld her haben, weil ich mit 18 war ein armer, armer Mensch, der nach Berlin gekommen ist und dann irgendwie in einem Kino erstmal 3,5 Jahre gearbeitet hat, um irgendwie Geld zu verdienen. Ja. Und die alle schauen mit 18 aus wie gemesselt. Ich verstehe auch nicht. Der Anspruch ist einfach ein anderer geworden. Und damals war der Anspruch, Hauptsache, du hast irgendwas am Kopf, hast irgendwas auf den Wimpern, dass die ein bisschen größer ausschauen, gehst in den Club und trinkst dann Schnaps mit die Leute, das Spaß haben.
Ja, ich weiß auch noch, als ich das erste Mal so mit Drag-KünstlerInnen in Kontakt gekommen bin, da habe ich, also ich verbinde mit Drag immer eine sehr krasse Spitzzüngigkeit und auch eine leichte Boshaftigkeit. Man wird ja so, also es ist immer sehr... ein schwarzer Humor, würde ich fast sagen. Und ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe immer das Gefühl, okay, die lassen mich jetzt richtig hochgehen hier, die Drags. Lustigerweise habe ich mal auf einem Festival, da war ich, da sind ein paar Drag Queens aufgetreten und der Ton ist schon ein sehr anderer, muss man sagen. Ja. Also da geht schon hart zu.
Oh doch, auf jeden Fall. Und ich glaube, das liegt doch daran, dass wir einfach wissen, dass wir sind verkleidete meistens Männer in Frauenkleidung. Wir sind schon genug gequält von dieser Gesellschaft. Dann können wir auch wirklich alles raushauen.
Das ist auch egal.
Ich bin schon wirklich ganz unten teilweise, weil ich mir denke, was ich schwitze in Kostümen, wie ich dann irgendwo vor Leuten vor einem,
um
2 Uhr nachts, da muss man irgendwie. Und ich finde es immer ganz witzig, das Gefühl zu haben von, man ist einer Drag Queen nicht unbedingt böse. Es gibt auch Grenzen. Ich finde auch, Drag darf nicht alles, sag ich dir, wie es ist. Es gibt auch Leute, wo ich sage, okay, Kinder, das ist so eine Grenze, da wird der Spaß auf. Aber was ich am meisten liebe, ist in Drag zum Beispiel, also es kommen immer sehr viele Heteros zu meinen Shows, was ich immer toll finde.
Die würde ich mir auch rauspicken.
Die fresse ich immer. Das finde ich so toll. War dann irgendwie so, letztes Mal bei meiner Show war so ein Ire und der war straight und ich frage immer, na, sind heute Heteros auch anwesend? Und dann ganz schüchtern heben die so die Hand und dann bin ich so, und seid ihr auch Allies? Und die wissen teilweise nicht, was das Wort Ally heißt und sagen einfach nein. Und dann bin ich so, dann habe ich sie. Dann habe ich sie aber gefressen.
Und dann kommst du mal auf die Bühne bitte.
Ja.
Und dann kann man die grillen.
Letztes Mal bei meiner Show, mitten währenddessen hat eine Mutter ihren Sohn angerufen und dann habe ich auf der Bühne die Mutter zurückgerufen mit Mikrofon und dann habe ich aber die richtig durchgenommen. Das war aber so lustig, aber es ist herrlich.
So gut.
Ich glaube, was Drag soll und auch muss, ist irgendwo Leuten das Gefühl zu geben, dass alles egal ist. Dass wir uns nicht zu ernst nehmen sollten, dass wir Geschlechterrollen nicht zu ernst nehmen sollten, die Gesellschaft nicht zu ernst nehmen sollten und vor allem auch uns selbst nicht. Und ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen sehr wichtig.
Aber würdest du sagen, dass es einen großen Unterschied zwischen deinem zu deiner Persönlichkeit und Miss Ivanka T gibt?
Ich glaube, Missy Vanketti ist schon viel frecher, darf auch so ein bisschen mehr und ist einfach auch viel mutiger. Also das ist halt einfach so, also weil ich das Gefühl habe, dass ich ja nicht ich selbst bin in dem Moment, sondern ein Charakterverkörperer. Vor allem visuell gesehen ist ja Ivanka eher so ein bisschen vom Look her so ein bisschen frecher, ein bisschen böse, ein bisschen sexy. Und für mich war auch Ivanka so ein bisschen der Sexkatalysator. Das klingt so blöd, es war jetzt nicht Sex vom Körperlichen her. Ja. Aber ich habe mich als Niklas nie wirklich sexy gefühlt. Sag ich so, wie es ist. Ich bin aufgewachsen in einer Generation von Schwulen, wo es darum ging, wie muskulös ist man, welchen Body Mass Index hat man und wie groß ist man und wie groß ist dein Dick. So diese Dinger waren wichtig. Und darauf wurde man reduziert. Ich kann dir sagen, ich hatte immer schon eine schlechte Ernährung. Sport war nie so meins. Ich rauche wahnsinnig viel, deswegen bin ich nicht groß gewachsen und mein Dick ist jetzt auch nicht XXL. Von daher da bin ich durchgefallen und habe dann gedacht, okay, für mich gibt's keinen Platz in dieser Community und habe mich nie sonderlich gut aussehend gefühlt. Dann habe ich auch noch die Augenbrauen verloren für Travestie, deswegen da war auch vorbei. Und Ivanka hat mir aber die Möglichkeit gegeben, mich auf einer Bühne wieder mal so richtig sexy zu fühlen.
Geil.
Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Dieses Gefühl von, hey, ich habe einen Platz, ich darf mich geil aussehend fühlen, ich werde dafür gefeiert. Es gibt keine Normen, an die man sich halten muss in Drag. Man kann sich corsetten, man kann Body tragen, man kann keinen Body tragen. Man wird dafür gefeiert, wer man eigentlich ist. Und was wir ja machen ist, ich finde, wir verstecken uns nicht hinter Make-up, wir zeigen eigentlich, wer wir wirklich sein wollen. Und das ist in dem Fall jetzt eine sexy geile Alte aus Österreich, die auf einer Bühne um 2 Uhr morgens im Schutz herumtanzt.
Denkst du, jede Drag Queen hat so mit ihrer Show-Identität eine Message zu verkörpern? Das habe ich mich nämlich letztes Mal gefragt, ob es hinter ihm Miss Ivanka T oder Pam Penko gibt es noch oder wen haben wir noch?
Naja, ganz viele. Jetzt kommt ja auch Drag Race Germany, kommt jetzt raus, Barbie Breakout. So. Ich glaube, per se ist Drag immer irgendwas Politisches, was eigentlich ja schon hier und da ein Statement alleine nur von dessen ist, dass wir halt nicht akzeptieren, was unsere Geschlechterrollen per se sagen, dass wir sein sollen. Von daher ist es ein politisches Statement. Ich glaube auch, Drag ist Kunst, aber nicht jede Drag Queen ist eine Künstlerin. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und Drag ist für, also ich sage auch gerne auf Englisch, Drag is for everybody, but not everybody belongs on a stage.
Ja,
okay. Es gibt schon so diese Grenzen. Ich finde, manchmal ist Drag sehr, sehr generic, im Sinne von, wir setzen uns eine Brücke auf und das war's. Und das hat auch seine Daseinsberechtigung, aber hat das jetzt gleichzeitig auch eine Message oder hat es auch irgendwie was, was ich damit in die Welt hinaus bringen möchte, um anderen Leuten das Gefühl zu geben, dass sie willkommen sind? Nein, nicht immer. Ich glaube, Ivanka ist schon so ein Charakter, die immer gern mitschwingen lässt, hey, wann ich vom Land kommend auf einer Bühne um 2 Uhr nachts in Berlin stehen kann, mit meiner Historie von wo ich her bin und
dann
so weiter,
du
dann
könnt ihr das auch.
Ja. Exactly.
Okay, krass. Das ist geil. Das ist schon, okay. Also das finde ich, jetzt und Thema Viva la Diva, also wo man jetzt sagt, das geht ja jetzt natürlich auch Richtung Mainstream auch natürlich, dass jetzt auch so von so einen Privatsendern aufgegriffen wird, das Thema. Ja. Und es ist auch RuPaul's Drag Race, du hast es gerade schon gesagt, da gibt es jetzt bei Paramount wird das jetzt ausgestrahlt. Also ja, man merkt schon, dass Drag-KünstlerInnen oder Drag irgendwie schon auch jetzt groß wird. Also es ist jetzt es ist an der Munde.
Es ist witzig, gerade in welchem Zeitpunkt das passiert, nämlich in einem Zeitpunkt, wo auch gleichzeitig der Hass gegenüber Drag sehr groß wird. Also ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal wieder so ein Riesenthema geworden ist, weil wir hatten Zeiten, da war das einfach nur Entertainment, Spaß und lustig. Mhm. Und jetzt kaum. Ich glaube, das hat sowas damit zu tun, dass die Rechten langsam, die Themen gehen den Rechten so ein bisschen aus und man sucht jetzt händeringend nach einem neuen Feindbild und es ist natürlich einfach, auf jetzt Drag Queens zu gehen, weil wir sind, also wie ich schon gesagt habe, wir sind Clowns. Was sollen wir viel ausrichten gegenüber einem rechten Haufen?
I can't do much. Da fällt mir in diesem Zuge fällt mir diese Sache ein. Deine Kollegin Vicky Voyage wurde ja zu Beginn der diesjährigen Pride-Season mit etwas konfrontiert, was komplett durch die Presse ging. Es gab eine Vorlesung für Kinder in München. Yeah. Zwei Drags sollten, also für die, die es nicht mitbekommen haben, zwei Drags sollten eine Kindern in der Stadtbibliothek aus altersgerechten Büchern vorlesen und die Veranstaltung ließ bei konservativen PolitikerInnen Befürchtungen laut werden, dass Kinder früh sexualisiert werden würden. Teile der CSU, Freie Wähler und auch der AfD forderten ein Verbot dieser Veranstaltung. In den Büchern ging es überhaupt nicht um Sexualität, sondern um Selbstbestimmung, das Aufbrechen von Rollenklischees etc. Was hat das mit dir gemacht, dieses ganze Thema?
Na, das Witzige ist, das ist ja jetzt überall in Europa. Das ist ja jetzt nicht nur in München passiert, das war auch in Wien. Und in Wien war es, glaube ich, noch extremer, weil da hat eine Gruppe von Leuten die Bibliothek zugemauert am Tag, wo das passieren hätte sollen. Mit Backsteinen, also richtig so zugemauert. Also es ist schon wirklich, man merkt, sobald Kinder ins Spiel kommen, glauben Leute, dass wir diese Kinder auf einmal in unsere Lobby ziehen wollen. Mhm. Und es ist so witzig, weil ich mir denke, die wissen schon, dass das alles auf freiwilligen Ebenen passiert. Die Eltern, die mit ihren Kindern da hingehen, machen das, weil die das wollen. Du musst da nicht hingehen, weil du nicht möchtest.
Klar.
Und ich sage euch gerne als Tipp, wenn es um Frühsexualisierung von Kindern geht, ich wurde mein ganzes Leben lang mit Heterosexualität bombardiert. Ich bin aufgewachsen mit Sätzen wie, jungen Mädchen wurde dauernd gesagt, du musst das und das können, dass du früher später mal einen Mann kriegst. Jungen Männern wurde die ganze Zeit gesagt, ey, diese Titten, schau dir das mal an, wie geil, bla bla bla. Und ich bin trotzdem nicht hetero geworden. Also ich glaube, so kann man das, also ist nicht passiert.
Ja.
Und wenn man jetzt sagt, wenn wir die Kinder mit Drag bombardieren, werden sie durchaus schwul, das stimmt nicht. Wir geben ihnen nur die Option,
so
dass es
gedacht.
Okay ist, so zu sein.
Ja.
Und dann denke ich mir so, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, sowas zu sehen oder jedenfalls die Option, dass mir erzählt worden wäre, es ist okay, so zu sein, hätte ich mir viel, viel Leid erspart. Und ich glaube, das ist der Sinn und Zweck dahinter.
Ja, die Option. Da sagst du was ganz, ganz Richtiges, dass, dass es das gibt. Ich finde, das ist wichtig, dass man das als Eltern auch als Option anzeigt und sagt, ey, guck mal, brauchst du gar keine Angst vor zu haben oder eingeschüchtert sein. Das hast, diese Möglichkeit besteht. Du musst nicht mit diesen Barbies spielen. Du musst nicht mit diesen Matchbots-Mox-Autos spielen. Das ist alles vorgegeben. Mhm. Und das ist krass. Also in meiner Jugend war das auch so. Da war es wirklich, also wenn ich an so Spielzeugkram und so denke und Sexualisierung oder Geschlechteridentitäten, da war immer klar, ich habe immer mit den ferngesteuerten Autos gespielt und mit den Sachen, die mit den Jungs gespielt haben, und es war immer irgendein Kommentar aus der Familie kam, aber das ist doch was für Jungs. Das war dann auch wie gegessen, ne? Aber trotzdem, du internalisierst das ja und fragst dich dann ja schon,
natürlich.
Okay, finde ich nicht so. Ich habe mit Puppen nichts anfangen können, nichts.
Und ich glaube, was du auch sagst jetzt ganz richtig ist, in dem Moment, wo du als Kind mit solchen Sachen spielst, siehst du es ja nicht als Mädchen- oder Jungspielzeug. Für dich ist es Spielzeug. Und ich glaube auch nicht, dass ein Kind, das zu einer Drag-Lesung hingeht, die Drag-Queen sich anschaut und denkt, das ist jetzt, weißt du, man sieht das und es ist eine geschminkte, bunte Person, die einfach schillernd da sitzt und was vorliest.
Ja.
Man sieht es nicht als eine politische Figur, man sieht es nicht als eine Figur, die dich versucht in den Bann zu ziehen, man sieht es auch nicht unbedingt als schwule Figur. Ein Kind sieht nicht eine Drag-Queen und denkt, schwule, politisierte Figur. Das tut es nicht.
Nein.
Es sieht nur eine schillernde Persönlichkeit, die was Lustiges vorliest. Mehr ist es nicht. Und wenn wir jetzt versuchen, da mehr rein zu interpretieren und wenn Leute versuchen, das zu monetarisieren, um ihre radikalen Ansichten dadurch irgendwie in die Welt zu bringen, ist es einfach nur ein Schrei nach Polarisierung, ein Schrei nach, wir brauchen neue Themen und wir müssen irgendwie wieder Leute suchen, um unsere Politik rüberzubringen.
Und wenn du dich nicht mit dem Thema befasst, wie diese Menschen, die das diese Veranstaltung sabotieren wollten, dann kannst du ja auch überhaupt nicht verstehen, warum was passiert. Also die hinterfragen ja auch gar nicht, sie lesen sich nicht ein, egal was die machen. Es geht einzig und allein, da gebe ich dir vollkommen recht, darum, sich zusammenzurotten und ein Feindbild zu entwickeln.
Ein neues Feindbild zu erschaffen.
Voll, total.
Es ist natürlich sehr einfach, dass du das mit Drag machst. Weil, und das muss man natürlich auch sagen, Drag ist ja teilweise auch nicht für Kinder. Drag ist ja jetzt eigentlich im Sinne von, wo es herkommt, ein Ding aus dem Nachtleben, ein Ding aus einer Subkultur, ein Ding, das eher irgendwie unter Clubs stattfindet, und das ist ja auch okay, dass das in dem Fall nicht für Kinder ist. Aber Drag kann eben auch so viel mehr sein.
Ja.
Und man muss schon differenzieren zwischen solchen Shows.
Ja, total. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, finde ich. Es kann so viel mehr sein. Das ist nicht nur ein Stichwort, sondern ganz viele. Ich finde persönlich ja, dass Drag so auch so eine, also nicht, es ist ja schon eine Form von Selbstentfaltung, ne? Aber es ist ja auch eine Form von Aktivismus und nicht nur für einen selbst. Und würdest du sagen, ich habe das eben in der Anmoderation schon gesagt, dass Drag so eine Art Revolution ist, würdest du sagen, dass Drag einen großen Einfluss auf gesamtgesellschaftliche Prozesse hat?
Ja, weil aber auch Drag einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommt, hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, seine Messages, die dahinter stehen, einfach viel größer zu machen.
Mhm.
Weil in dem Moment, wo ich in Drag draußen bin, bin ich irgendwo so, wenn es um Thema Sichtbarkeit geht, an der Speerspitze von LGBTQIA. Mhm. Weil jeder erkennt im meisten Fall, dass ich Teil dieser queeren Community bin. Im meisten Fall. Es gibt natürlich auch Hetero-Personen, die Drag machen, die gibt's. Aber im meisten Fall erkennst du bei einer Drag-Queen sofort, okay, die ist Teil der queeren Community, die ist sichtbar und die will wahrscheinlich auch irgendwie diese Werte weiterhin in die Welt hinaustragen.
Irritiert dich das, wenn Leute, die heterosexuell sind, Drag-Performances machen?
Ich würde sagen, es kommt, da muss man auch differenziert sehen, es kommt darauf an, ob man die Kultur mitstudiert hat. Das ist genau das Gleiche, der Unterschied zwischen Appropriation und Appreciation. Mhm. Wann du, also man sollte schon als Drag Queen mindestens wissen, wer den ersten Stein geworfen hat. Mhm. Man sollte wissen, woher der Christopher Street Day kommt. Man sollte wissen, wo die Ursprünge in Drag waren, und man sollte sich so ein bisschen mit queerer Historie beschäftigen, weil Drag ist ja an sich schon historisch gesehen sehr, sehr wichtig für unsere ganze Community. Ich meine, Sylvia Rivera hat einen Stein geworfen, war eine Drag Queen, Marsha P. Johnson war eine schwarze Person of Color, die hat einen Stein geworfen. Und wenn man das nicht weiß und wenn man sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, ist es in dem Moment für mich jetzt gerade so ein bisschen ein Stehlen von einer Kultur, die halt einfach gerade in ist, die im Mainstream Platz findet. Und das finde ich dann immer so ein bisschen blöd, weißt du?
Ich habe letztens drüber nachgedacht, das ist jetzt aber auch wirklich eine kritische Frage. LGBTIQ, ne? Unser Akronym, das Akronym, mit dem wir uns sehr identifizieren. Und ich hatte letztens so gedacht, als mich jemand angekündigt hat, sie hat einen LGBTIQ-Hintergrund, dachte ich so, hä? Ist das wirklich so? Also kann ich mich wirklich mit dieser Begrifflichkeit identifizieren? Weil ich weiß ja nicht, wie ein transidenter Mensch fühlt. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt. Ich weiß total, was du meinst.
Ich habe letztens so überlegt, ob das wirklich auch so klug ist, alle Menschen, sei es ein schwulen Mann oder eine lesbische andere Person, in einen Topf
direkt
zu
in
werfen.
Einen Topf zu hauen.
Wie ist deine Meinung dazu eigentlich?
Meine Meinung ist da, und das klingt jetzt schlecht, das könnte jetzt falsch interpretiert werden, sorry. Das T ist ja schon eine ganz andere Situation als das LGB, weil das T ist ja eine Identität, wer du bist, und das LGB sind ja Sexualitäten. Ja. Und da muss man von komplett verschiedenen Erfahrungen reden, weil ich kenne sehr viele Transfrauen, die einfach im normalen Leben ein Hetero-Leben führen und gar nicht erst als Transfrau gelesen werden, beziehungsweise auch nicht gelesen werden wollen.
Ja.
Weil für die nach der Transition das abgeschlossen ist, dieses Thema, und sagen, hey, ich möchte kein Teil der queeren Szene mehr sein, ich bin jetzt eine Hetero-Frau und Punkt, Ende Gelände. Und da muss man schon differenzieren von diesen Erlebnissen und auch von diesen Personen, die da halt einfach drin sind.
Genau.
Und ich finde es auch okay, wenn gewisse Leute sagen, sie sehen sich da in dieser Community einfach nicht mehr drin, weil sie einfach mit der Transition abgeschlossen haben, Punkt, Ende Gelände, aus.
Voll. Und ich dieses Gefühl oder dieses Hinterfragen, das habe ich jetzt schon ganz lange, dass ich irgendwie denke, vielleicht müsste man da nochmal irgendwie ein bisschen kritischer hinterfragen, ob das wirklich so klug ist, Identitäten, Sexualität in einen Topf zu werfen.
Ich glaube auch, dass die bisexuelle Identität eine ganz andere ist als zum Beispiel eine schwul-lesbische.
Ja, glaube ich nämlich auch.
Also,
und darum, ich meine, queer, wie bezeichnest du dich?
Ich bezeichne mich als schwulen Cis-Mann, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich als non-binär identifiziert, habe aber dann festgestellt, also es war circa ein Jahr lang, und habe aber dann danach festgestellt, dass das für mich eher von außen kam, also im Sinne von, dass Leute zu mir gesagt haben, hey, du kannst doch kein Mann sein, so wie du bist. Und dadurch habe ich gedacht, okay, wenn ich das nicht sein kann, wo passe ich dann rein? Dann habe ich von non-binär gehört und dachte so, okay, dann bin ich das. Das war mehr so dieses, da wurde ich so ein bisschen reingedrängt und habe aber dann für mich gemerkt, hey, das passt irgendwie nicht zu mir, das ist doch nicht, wie ich mich fühle. Ich bin halt einfach ein Mann und ich finde es auch okay, dass Männer so sein dürfen wie ich.
Ja, das ist es halt.
Und
habe
das ein bisschen für mich reclaimed.
Ja.
In dem Moment, weil ich mir nicht sagen lassen wollte, du kannst kein Mann sein, so wie du bist, und habe gemerkt, dass ich Männlichkeit für mich einfach komplett neu definiere.
Das musst du dir auch mal überlegen, dass da jemand sich anmaßt, jemandem zu sagen, so kannst du kein Mann sein.
Ja, damit bin ich
auch. Hat dir das Gott gesagt oder wer? Also der, frage ich mich,
wenn Gott das sagt,
selbst der.
Das will die wissen.
Aber das frage ich mich auch wirklich, wer sich das rausnimmt manchmal. Also es gibt ja so Leute, ne, die von 12 bis Mittag denken und auch wirklich irgendwas und da fällt mir auch gar nichts mehr zu ein dann in dem Moment, dass man es einfach dann so stehen lässt, weil es zu dumm ist.
Und das Ding ist, ich meine, wo das anfängt, ist ja auch schon total banal. Kaum nimmst du Hautcreme, bist du für manche Leute schon kein Mann mehr. Es gibt jetzt mittlerweile Make-up für Männer, beziehungsweise Skincare für Männer, die heißt Warpaint, nur um dem Mann zu suggerieren, dass er nicht weniger männlich ist, wenn er sie benutzt. Wir haben es extra umgetauft. Warpaint? Damit wir es ein bisschen mit Krieg verbinden, was männlich ist, dass sich Männer nicht darin schlecht fühlen. Ist ein genialer Marketing-Schachzug, weil wir alle wissen, dass Männer dann nicht das Gefühl haben, sich zu femininisieren und ihre Kategorie ändern zu müssen, um trotzdem gesunde Haut zu haben. Was ist das Problem dabei? Aber das war schon zu viel.
Ja.
Und wenn ich mir immer denke, Leute, die sowas sagen wie, Nagellack ist für Schwule, wenn ich mir denke, also ein bisschen Farbe auf den Spitzen deiner Finger macht dich homosexuell, dann würde ich mal darüber nachdenken. Dann würde ich mal wirklich darüber nachdenken, wie sicher du in deiner Sexualität bist.
Und tschüss. Ja, es gibt tatsächlich einen Werkzeugkoffer, der rosa angemalt ist für Frauen, damit es für Frauen mehr Spaß macht, handwerkliche Tätigkeiten zu machen.
Also wann ich mir das...
Geil, oder?
Also auch so, also es gibt so Kategorien, wo ich mir denke, warum...
Tee für Frauen. Tee für Frauen, ja. Habe ich vor einiger Zeit noch im DM gesehen. Ein Tee für Frauen.
Weil ich verstehe das nicht. Also wo ist denn der Unterschied? Periodenprodukten oder was ist da jetzt der Unterschied?
Nach Küche. Nach Herd schmeckt der. Ja, also da denkst du dir auch so, was ist denn mit euch falsch
irgendwann
einfach?
Habe ich, glaube ich, gesagt, ich bin an dem Punkt angelangt, wo mir alles scheißegal ist. Und deswegen, ich meine, Drag war so liberating. Ja. Drag hat dir das Gefühl gegeben von, du kannst jetzt alles machen. Ich trage Rock, mir ist es scheißegal. Das Gute ist, mein Steuerberater denkt noch immer sehr im binären System, was ein Mann darf. Deswegen kann ich alle Frauenkleidung abschreiben, weil er sagt, das ist ja eh für deinen Beruf. Und ich sage so, ja, als ob ich das im wahren Leben tragen würde.
Meine Steuerberaterin sagt mir immer, Frau Hofmann, machen Sie eigentlich noch was anderes als essen gehen und Taxi fahren?
Gott, das fühle ich.
Der aber. Ist auch alles egal das inzwischen. Fühl ich. Naja, aber ich finde das total toll, was für eine Haltung du zu den Themen hast. Und ich bin auch richtig, richtig stolz, Teil dieses Projektes, über das wir immer noch nicht reden dürfen, zu sein mit dir, weil das ganz, 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 ganz inspirierend ist, wie du auf die LGBTIQ+-Community guckst. Und ich finde das mega toll, was aus dir geworden ist, seitdem du aufgewachsen bist in einem kleinen österreichischen Dorf, was dir wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr schwer gefallen ist. Wie sieht's aus? Was kann man jetzt von dir noch in den nächsten Monaten sehen, hören? Bist du auf Tour oder machst du irgendwas? Du hast ja auch eine eigene Partyreihe.
Ich gehe nächstes Jahr tatsächlich auf Tour mit unserem Gag. Das kann ich jetzt hier schon mal schamlos raushauen. Aber was ich auch noch sagen möchte ist, weil du das so schön gesagt hast, die LGBTQ-Community, ich bin ein Kind der Community. Und das möchte ich euch nochmal ganz groß sagen. Ich bin ein Kind des erst dann herausgefunden hat, wer er ist, in dem Moment, wo er in diesen Clubs zu Hause war. Und deswegen möchte ich euch da draußen sagen, wie wichtig diese Safe Spaces für ganz, ganz viele Leute sind. Voll. Und ich weiß, wie privilegiert ich bin, dass ich in einer Stadt wie Berlin wohne und das immer vor meiner Haustüre habe. Und ich weiß, dass viele Leute das nicht haben. Und gerade an meine Landkinder da draußen, kommt nach Berlin.
Aber du sorgst ja auch dafür, dass es diese Safer Spaces gibt, indem du Partys veranstaltest. Femtop heißt die, ne? Die Party.
Meine Party heißt Femtop im Schwurz. Da mache ich sowas, das nennt sich Super Sissy Smackdown. Das ist ein Drag-Wettbewerb für Newcomer-Drag-Queens, auch im Schwurz in der Pepsi-Boston-Bar. Dann mache ich Public Viewings von unter anderem Drag Race Germany mit der guten Bambi Mercury gemeinsam jeden Dienstag. Dann habe ich jeden Donnerstag meine
Bambi Mercury
Show gemacht.
Grüße. Yes. Ich liebe Schwester. Sie. Ich liebe sie einfach. Großartig. Ey, ganz liebe Grüße. Also schön, dass ihr beide in Duo was zusammen macht, finde ich sehr, sehr konsequent.
Und das muss man auch noch sagen, Drag is Family. Drag ist die Familie, die du vielleicht zu Hause nicht hattest, die einfach weiß, wie es dir geht, auch wenn sie dich nicht kennt. Die schaut dich an, wenn eine Drag Queen dich anschaut und du bist auch eine Drag Queen und ihr redet nicht mal, wisst ihr schon automatisch, ihr hattet wahrscheinlich die gleichen Erfahrungen im Leben, ihr müsst gar nicht darüber reden und ihr versteht euch.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen bei Lesben so. Ich glaube, das ist so eine nonverbale Kommunikation, wenn man sich im Supermarkt sieht, man guckt eine Sekunde länger, dann weiß man, diese Person da vorne, die ist lesbisch, die ist queer, die ist gay, die will
muss man gar nicht viel reden, das ist dir klar. Genau. Das ist dir so,
aber
ja,
es ist
wir
wirklich
wissen.
So, eigentlich, ne? So, jetzt habe ich so, wo du es gerade sagst, habe ich mich schon gerade ein bisschen, habe ich mich so dran erinnert, das ist oft so, dass man eine andere Verbindung zu, also ohne, dass man viel gesprochen hat, zu Menschen der queeren Community hat. Also irgendwie, ist irgendwie so ein Band, so eine Verbundenheit.
Ich sag immer gern, Pride-Paraden sind die einzigen Orte, wo man weiß, es sind tausende von Leuten auf der Straße, bei denen man nicht erklären muss, warum man so ist, wie man ist. Und man wird einfach so akzeptiert und das ist doch wunderschön. Schade, dass die Pride-Zeit jetzt vorbei ist eigentlich, aber Herr.
Eigentlich ist Pride, für uns ist Pride einfach das ganze Jahr über, dadurch, dass wir so viel machen.
So.
Und das sollte auch bei allen anderen irgendwie ankommen. Aber bei vielen ist es halt nicht der Fall, ne? Da ist es, Ende Juli ist es vorbei, dann müssen wir wieder in unsere alten Jobs. Dann werden die Sticker von den ganzen Einkaufsläden gerissen und dann, ja, tschüss.
Aber wir zwei als Berufshomosexuelle sind wir tatsächlich das ganze Jahr über dabei.
Im Einsatz. Im Einsatz für die Community.
Für euch da draußen.
Für euch. Meine Liebe, es war großartig mit dir. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und ihr solltet euch auch freuen, denn wie gesagt, dieses Projekt, was wir jetzt bald machen, das wird bald, das startet und es ist gut geworden. Das macht Bock.
Ich finde auch.
Und wir sehen uns in Berlin.
Wir sehen uns in Berlin.
Mitte September. Und dann können wir euch auch noch ein bisschen was dazu erzählen, zu dem Projekt und es lohnt sich auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ivanka, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich drücke dich virtuell.
Ich dich auch. Bussi.
Und es war toll. Und wir hören uns ganz bald wieder. Ihr Lieben, wenn ihr noch weitere Informationen zu Ivanka, Miss Ivanka T haben wollt, dann folgt ihr auf Instagram und uns könnt ihr mal auch folgen. Oder ihr geht auf www.busen-freundin.de. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche. Ich wünsche euch was.
Bussi, Baba.
Bussi und Baba. Tschüss.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.